für deine Gegenwart jetzt, Herr, für deinen Geist. Gieße ihn reichlich aus, dass wir alle sehen, alle vom Geist geleitet werden. Segne unser Reden und Hören. Wir loben dich für dein wunderbares Werk, Herr, in der Gemeinde, in der Einheit, in allem, Herr, was du uns auch bisher offenbart hast. Wir danken dir für deinen Reichtum in deiner Gemeinde. Wir gehen weiter und wollen uns heute fragen, was ist denn eigentlich der Rahmen für die Einheit, die wir halten sollen? Was ist der äußere Rahmen? Denn diese Frage ist sehr wichtig. Du kannst das Wort über die Einheit nicht überall sprechen. Ist es jetzt irgendeine Gruppe, eine Denomination? Sind es die großen Kirchen, alle beanspruchen eine gewisse Einheit? Aber wir müssen fragen, was ist die Einheit, die die Schrift zeigt? Der Rahmen der Einheit, die die Schrift zeigt. Und das ist die Gemeinde am Ort. Zunächst nochmal zurück zu dem, was wir auch in der letzten Konferenz besprochen haben, in der Dezemberkonferenz. Was ist Gottes Wille? Anhand der Verse, die ausdrücklich Gottes Willen erwähnen. Und das war was? Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Gottes Wille ist unsere Heiligung und Gottes Wille ist der Aufbau der Gemeinde. Und wie will Gott seinen Willen erfüllen? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Alles geht nur durch seinen Sohn Jesus Christus. Ihn hat er hingestellt als die Person. Mit dieser Person hat er sich identifiziert. Wir müssen wissen, Jesus ist ja in Ewigkeit mit Gott eins gewesen und wird es immer sein. Aber um eine bestimmte Zeit wurde Jesus Christus Fleisch. Und Gott bezeugte von diesem Menschen, dies ist mein lieber Sohn, den hört. An dem habe ich Wohlgefallen. Herrlich, so ein Mensch, von dem Gott sowas sagt. Ich möchte das auch erleben, dass Gott so etwas von mir sagt. Und ich weiß auch, wie der Weg ist. Der Weg heißt Jesus Christus. Jesus Christus selbst. Gott hat alles in Jesus Christus zusammengefasst, um ihn nach Tod und Auferstehung jedem von uns zu vermitteln in unserer Wiedergeburt. Und das hat er schon getan. Lob den Herrn. Herrlich, so ein Leben zu führen und so einen Herrn in sich zu haben, damit wir so ein Leben führen können. Nicht wie Römer 8, Vers 32 sagt, dass er uns, nachdem er seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, uns mit ihm auch alles schenkt. Das ist Gottes Weg mit uns. Und in 1. Korinther 1, Vers 30 sagt er, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns zur Weisheit geworden ist von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Mehr brauchst du nicht. Gerechtigkeit, Heiligung bis hin zur Erlösung. Ja, wir fingen an mit Gerechtigkeit, die wir bekommen haben, Vergebung unserer Sünden und die Gerechtigkeit des Herrn haben wir angenommen. Die Heiligung ist unser jetziger Lebensprozess, hinein in den Herrn zu wachsen, uns durch und durch heiligen zu lassen. Geist ist schon geheiligt, lobt den Herrn, jetzt ist die Seele dran und irgendwann wird auch unser Leib umgewandelt, wie der vom Herrn. Wunderbar. Und darum ist es so wichtig, dass wir Jesus Christus erkennen. Das dürfen wir ihm häufig bitten. Herr, ich möchte dich mehr erkennen. Nicht nur, wenn irgendetwas passiert, irgendwas Unerwartetes, Schreckliches, dass wir sagen, Herr, ich verstehe dich gar nicht. Ja, wir können manches nicht verstehen in unserem Leben, aber ihn möchte ich noch mehr berühren, erkennen, mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm auch gemeinsam was unternehmen. Das ist ein wunderbares Leben. Das hat der Herr für uns vollbracht. Ich möchte mal mit Weissagungen über das Kreuz beginnen. Das sind eigenartige Weissagungen über den Herrn und seinen Tod. Beide stehen im Johannesevangelium. Das eine in Kapitel 1, das andere in Kapitel 11. Kapitel 1 lesen wir die Weissagung des Johannes des Täufers, wo er Jesus sieht und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt. Petrus hatte ja auch so eine Offenbarung später, dass der Herr Jesus der Christus ist. Aber Johannes war noch ein typischer Vertreter des alten Bundes. Von ihm sagte der Herr, ja, er ist der Größte im alten Bund. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und er hatte diese Offenbarung von Jesus. Zweimal hat er das in dem Kapitel gesagt. Jesus, das Lamm Gottes. Die zweite Offenbarung hatte der hohe Priester, der weissagte, kurz bevor man Christus gefangen nahm. Aber vielleicht kann einer von euch vorlesen. Das ist Johannes 11, Vers 49 bis 52.
Wenn ein Mensch für das Volk stirbt, statt dass die ganze Nation zugrunde geht, das aber redete er nicht von sich selbst, sondern weil er jenes Jahr, wo er Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben würde und nicht für die Nation allein, sondern um auch die Kinder Gottes, die zerstreut waren, in eins zusammenzubringen. Amen.
Ist das nicht eine besondere Weissagung von einem, der Jesus töten will? Er weissagt. Ihr bedenkt auch nicht, dass es besser wäre für uns, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, statt dass die ganze Nation zugrunde geht. Das redet er. Ja, Jesus ist gestorben für die Errettung, aber er hatte Böses im Sinn. Das ist eine wundersame Weissagung. Aber der Herr ist auf diese Weise auch angekündigt worden. Sein Tod ist angekündigt worden. Es war nicht allein Jesaja, es war auch der hohe Priester. Nur Jesaja hatte einen positiven Blick, der hohe Priester hatte einen bösen Blick. Aber so ist Gott manchmal, ja. In 1. Mose 49 kommen auch die Brüder zu Josef, weil sie Angst haben, dass er ihnen nach dem Tod ihres Vaters böse zurichten wird. Und er war ganz enttäuscht über diese Frage der Brüder und weinte sogar. Sagte, ja, ihr habt geplant, mir Böses zu tun. Aber Gott hat geplant, uns allen Gutes zu tun. So ist es. Der Mensch plant Böses und Gott kann noch Gutes draus werden lassen. Werden da zwei Aspekte des Todes erwähnt. Erstens die Rettung vor dem Gericht, die Rettung des ganzen Volkes. Das zweite war, dass Jesus durch seinen Tod die Seinen zusammenbringt. Nicht nur die Juden, sondern auch die später an ihn glauben werden, die wird er auch zusammenbringen. Wenn man den Tod bedenkt, den er gelitten hat, es war ja kein leichter Tod. Es war nicht nur einfach, er stirbt mal, sondern es war ein schlimmer, langwährender Tod und mit viel Leid. Und das alles, damit wir eins sind, damit wir zusammengebracht werden in Einheit. Alles im Gehorsam dem Vater gegenüber. Wenn wir das so bedenken, wir sündigen vielleicht und dafür tun wir Buße und erkennen auch, der Herr ist dafür gestorben. Und ich habe so leichtfertig gesündigt. Und das tut uns leid. Aber wir sind ganz sicher und vertrauen darauf, der Herr hat uns die Sünde vergeben. Wenn wir die Einheit verletzen, haben wir gar kein solches Empfinden, vielleicht. Dass der Herr für die Einheit gestorben ist. Sein Kreuz geschah für die Einheit. Wie oft müssen wir Buße tun, wenn wir die Einheit verletzen? Seine Einheit verletzen. Es ist seine Einheit. Wir haben doch so viel jetzt schon darüber gehört. Das ist seine Einheit. Diese Einheit, die göttliche Einheit, in die wir hineingekommen sind. Das zu verletzen, ist ebenso eine schwere Sünde. Das kann uns auch eine Lehre sein für unseren persönlichen Wandel, für unseren Umgang mit unserer Frau oder unseren Geschwistern um uns herum. Der Herr möge uns wirklich so ein sensibles Empfinden geben, dass wir seine Einheit nicht zerstören. Sei es durch eine Emotion oder sei es geplant oder was auch immer. Das ist eine schlimme Sünde. In Gedanken. Wir sündigen vielfach. Der Herr starb für die Einheit der Gläubigen. Er lebte für die Einheit der Gläubigen. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Aber er war erfolgreich. Zum Schluss betete er für die Einheit der Gläubigen in Johannes 17, kurz vor seinem Tod. Ein Gebet voller Kraft, voller Vollmacht. Er betete, dass wir alle eins sind. Und der Vater erhörte sein Gebet. Es war nach Gottes Willen gebetet. Und gleich anschließend, nur kurze Zeit danach, 5 Wochen danach, fing Gott an, die Gemeinde in Einheit zu bauen. Abgesehen davon, dass er seinen Geist in die Jünger am Auferstehungstag hineingeblasen hat, aber am Pfingsttag, da hat er den Geist ausgegossen und die Gemeinde beginnt gleich mit Tausenden. Mit Tausenden. Wenn wir auf einmal mit Tausenden konfrontiert würden, ich glaube, wir hätten arge Probleme. Wenn einer nach und nach reinkommt, um den kann man sich kümmern, denken wir. Aber die Jünger damals, die konnten das gar nicht bewältigen. Und sie vertrauten völlig auf den Geist. Der Geist machte das. Der Geist versorgte diese Leute. Und wenn wir glauben, dass die Gemeinde vom Herrn gebaut wird und so etwas geschieht, dann müssen wir auch vertrauen, dass der Geist die Gemeinde weiterbaut. Er wird es tun. Vielleicht wird er uns auch mal überraschen. Solange wollen wir beten und unseren Geist üben, dass wir darauf vorbereitet sind. Der Herr fing an mit der Gemeinde in Jerusalem. Dann ging es weiter. In Samarien und den weiteren umliegenden Ländern entstanden immer mehr Gemeinden, jeweils an ihrem Ort. Dann später in Antiochien, im Norden von Syrien. Überall entstanden Gemeinden, eine nach der anderen, jeweils an ihrem Ort. Das ist sehr offensichtlich. In Apostelgeschichte 8,1 wird die Gemeinde in Jerusalem erwähnt, dann in 13 Vers 1, die Gemeinde in Antiochien, Römer 1, Vers 7, die Gemeinde in Rom, Galater 1, Vers 2, die Gemeinden in Galatien, nicht wahr, Galatien war eine Gegend, also es war nicht eine Gemeinde in Galatien, sondern die Gemeinden in Galatien. Und zum Schluss können wir sogar eine Offenbarung sehen, die 7 Gemeinden in der Landschaft Asien. Und der Herr sorgte für alle Gemeinden. Er kümmerte sich um sie als der gute Hirte für die Gemeinden. Und selbst im letzten Kapitel, 22, Vers 16, spricht er von den Gemeinden. Der Herr sorgt sich um die Gemeinden. Es sind jeweils Ortsgemeinden. Nicht zu übersehen sind die scharfen Angriffe des Feindes gleich zu Beginn von der Gemeinde in Jerusalem. Und das kam nicht von ungefähr. Der Herr hat es schon vorausgesagt, als er in Matthäus 16 sagte, ich sage dir auch, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Pforten der Hölle, wo sind sie? Merkst du sie? Siehst du sie? Wie kann man sie beschreiben? Schwer zu sagen. Der Feind ist listig und verborgen. Er greift an von innen und von außen, am liebsten beides. Er hat seine Strategie, er kämpft. Und was ihn am meisten stört, ist das Wesen Gottes in der Gemeinde. Wenn kein Wesen da ist, eine Organisation, die kann über Jahrhunderte existieren, ohne dass der Feind sie angreift. Er regiert ja dort drinnen und es ist Welt, wie er die ganze Welt regiert. Aber in dem Augenblick, wo wir Gemeinde haben, fängt die Opposition an. Das haben wir vor 50 Jahren erlebt. Wir sind einfach aufs Feld rausgegangen und haben proklamiert, wir sind hier die Gemeinde in Freiburg. Haben das proklamiert und haben ein paar Lieder gesungen und am nächsten Tag fing die Opposition an. Wir dürfen nicht naiv sein. Es kommen Angriffe des Feindes, bis dahin, dass Menschen getötet werden. Wir haben es nicht erlebt, dass von uns einer getötet wurde, aber geistlich getötet durch böses Gerede. Der Herr hat uns nicht nur eine Warnung gegeben in Matthäus 16, sondern auch eine Hilfe. Er sagte in 16, Vers 24, wenn jemand mir nachfolgen will, es ist freiwillig, verleugne er sich selbst, also das Selbst ist eine Einlasspforte für den Feind, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. In Lukas sagt er, er nehme sein Kreuz auf sich täglich, täglich und folge mir. Das Aufnehmen meines Kreuzes, also im Grunde ist es ja das Kreuz des Herrn, es ist der Gekreuzigte selbst, den ich aufnehme. Diese Erfahrung schützt mich vor dem Feind und schützt die Gemeinde vor meinem Fleisch. Ist gut, wenn man das häufig machen, rechtzeitig dran denken. Was weiß ich? Ich bin gerade mitten in einer Diskussion, in einer Auseinandersetzung und es wird ein bisschen scharf und dann merke ich, jetzt nimm dich zurück. Das heißt, selbst verleugnen. Warum? Um des Herrn willen. Um des Vaters willen. Der Herr hat sein ganzes Leben sich selbst verleugnet. Meinst du, er hat nicht seine eigene Meinung gehabt, nicht eigene Wünsche gehabt, aber sein Ziel war es, alle Zeit gehorsam zu sein. Es ist gut, so etwas zu lesen und auch für sich zu nehmen und zu sagen, ja Herr, ich möchte auch gehorsam sein. Ich will das tun, was mein Vater tut und das nicht tun, was mein Vater nicht tut. Wir haben häufig nur eine Bremse, wenn wir sagen, gut, ich mache das nicht, weil ich Gott liebe. Aber ich möchte auch gerne dahin kommen, dass wir alle das tun wollen, was der Vater liebt. Das tun wollen, was der Vater liebt. Ja, wir sind wichtig beim Vater. Und er möchte uns mit einsetzen im Aufbau seiner Gemeinde. Und wir haben ja heute Morgen schon viel gehört, wie wir aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können. Damit machen wir dem Vater Freude. Als ich mein erstes Zeugnis in der Gemeinde gegeben habe, da habe ich mich so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, ich mache das wieder. Also die gute Erfahrung, die müssen wir vermehren. Wir merken einfach, Gott ist da und gibt noch einen Zustrom. Ja, ich war kein sehr gesprächiger Typ und erst recht nicht vor einer größeren Menge. Das war nie meine Sache. Aber das hat mich sehr ermutigt. Ich will das nochmal erfahren und habe das auch noch weiter erfahren. Es war also nicht nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe und dann war Schluss. Nein, jedes Mal, wenn ich etwas Positives über den Herrn sagen wollte, hatte ich Zustrom. Das wollen wir gerne tun. Die Angriffe des Feindes müssen wir immer im Auge haben. In Jerusalem wurde gleich Opposition getrieben. Die Leute verloren ihre Häuser, Jakobus wurde getötet. Also es war wirklich eine böse Verfolgung. Und sie flohen aus Jerusalem in die Umgebung. Und lass uns ruhig mal diese Warnung des Paulus angucken, in Apostelgeschichte 20, die er aussprach, als er vermutlich zum letzten Mal die Ältesten in Ephesus sprach, wo er sagte, ich weiß, dass nach meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche die Herde nicht schonen. Reißende Wölfe von außen herein. Also wirklich vom Feind geschickte Männer oder Frauen, ich weiß es nicht. Und aus eurer eigenen Mitte, der Feind arbeitet auch von innen. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also aus eigener Mitte werden Leute aufstehen und Spaltung machen. Hinter sich her. Kommt her, ja, die ihm ja nachfolgt. Eigentlich sollen wir nur dem Herrn nachfolgen und nicht Menschen. Aber das war die Warnung des Paulus, geradezu eine Weissagung. Ich denke, das hat er nach seinem Korintherbrief den Ephesern gesagt. Die Erfahrung aus Korinth hat ihn bewogen, das zu den Ephesern zu sagen. Wahrscheinlich hatte er noch weitere Erfahrungen bei seinen Gemeindebesuchen gehabt. Wir sehen auch in Korinth den Feind arbeiten. Das sieht so harmlos aus. Nicht wahr? In Korinth waren verschiedene Apostel und haben dort das Evangelium gepredigt und haben dort auch getauft. Und dann bildeten sich, vielleicht fing eine Gruppe an und sagte, oh ja, Apollos ist der beste Redner, der hat so eine Kraft in seinem Wort und wir sind für Apollos. Und dann fühlten sich die anderen angeregt zu sagen, nein, nein, wir sind für Petrus deswegen. Und dann kamen die von Paulus und sagten, nein, wir sind hier für Paulus. Paulus ist der Größte und ich bin sogar von Paulus getauft worden. Das sind natürlich Dinge, da kann man sich doch rühmen, dass man von einem Apostel Jesu Christi getauft worden ist. Seine Antwort kennen wir. Ich meine aber dies, dass der eine von euch sagt, ich bin paulisch, ich aber apollisch, ich aber käfisch und ich bin christisch. Da war noch eine Gruppe, die sagte, oh, wir sind für Christus. Ihr seid falsch. Wir sind für Christus. Wir sind die ganz besondere Gruppe. Wir sind für Christus. Aber Paulus kritisiert auch die. Warum? Er sagt, ist Christus denn zertrennt? Ist Christus denn zertrennt? Selbst diese vierte Gruppe, die so für Christus ist, so für Leben ist, sie sondert sich ab, weil sie für Leben ist und die anderen für Paulus. Ich kann das mal kurz nochmal aufzeichnen. Wir haben hier die Stadt Korinth und da ist die Gemeinde in Korinth. Innerhalb dieser Stadtgrenzen, die Gemeinde in Korinth. Und dann bildet sich die Paulusgruppe, die Petrusgruppe, die Apollosgruppe und die Christusgruppe. Paulus, Petrus, Apollos und Christus. Und was sagt Paulus? Hört auf mit euren Gruppen. Lasst das. Damit wieder eine Gemeinde in Korinth sei. Eine Gemeinde in Korinth. Und er nimmt drei Kapitel und noch einen Vers aus dem vierten Kapitel dazu, um das zu begründen. Das nächste, was er sagt, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Ja, wer ist für uns gekreuzigt? Kein Apostel ist für uns gekreuzigt. Oder seid ihr in den Namen des Paulus hineingetauft? Wir sind in den Namen, in die Person des dreieinen Gottes hineingetauft. Taufe ist ein wichtiger Schritt. Wir sollen aber nicht den Täufer damit hineinmengen. Und dann spricht Paulus zuerst vom Kreuz. Für solche Dinge, die diese Kreise verursachen, brauchen wir das Kreuz. Und dann spricht er vom Geist. Und dann spricht er davon, dass wir niemanden, keine Person erhöhen sollen. Der eine pflanzt, der andere begießt, aber Gott gibt das Wachstum. So, und jetzt springe ich gleich zum heutigen Zeugnis. Das heutige Zeugnis der Einheit der Gemeinde am Ort. Lob den Herrn, wir haben hier ein Zeugnis in der Gemeinde. Das kann man sehen. Ein Zeugnis gegenüber der Welt, aber auch der Religion gegenüber. Religion meine ich jetzt die Welt mit religiösem Anstrich. Aber auch den Gläubigen, die in der Religion verhaftet sind. Wir haben ein Zeugnis hier. Und an jedem Ort, in vielen Orten in Europa, in Asien, in Afrika, in Westafrika, in USA. Es gibt ein Zeugnis. Jeweils am Ort ist eine Gemeinde. Eine Gemeinde in dem Herrn. Was haben wir denn gemacht? Nehmen wir an, dies hier ist Stuttgart. In Stuttgart gibt es meinetwegen 10.000 Christen. Was meint ihr, wie viele Gruppen es hier gibt, die offiziell registriert sind in einem bestimmten Organ? Christliche Kirchen und Gemeinschaften, was schätzt ihr? Also ich weiß von 70 registrierten, in diesem Organ registrierten Gruppen. Wir sind nicht dabei. Aber es können durchaus weit über 100 sein. Ich kann gar nicht so viel Kreise malen. Und was würde denn Paulus in dieser Situation sagen? Wo ist die Gemeinde in Stuttgart oder Bonn oder Karlsruhe? Viele Gruppen, viele Kirchen, aber keine Gemeinde. Und deswegen haben wir uns entschieden, herauszukommen aus Gruppen und Spaltungen, um dann die Gemeinde am Ort zu bauen. Wir haben natürlich schon uns berufen auf die Schrift, die eindeutig Spaltungen unter den Christen verurteilt und haben die Gemeinde in Stuttgart wieder gebaut. Es fing klein an. Es gibt jetzt immer noch viele, viele Gruppen. Du sagst jetzt, jetzt seid ihr noch eine Gruppe. Ja, wir sind noch eine Gruppe, wenn man das rein soziologisch betrachtet. Aber von Wort der Schrift her und auch von unserer Leitung durch den Herrn her sind wir die Gemeinde. Wir haben dem Herrn gesagt, wir möchten deine Gemeinde sein. Wir wollen nicht eine weitere Spaltung machen. Sorge du dafür, dass du deine Gemeinde kriegst, so wie es dir gefällt. Wie es dir gefällt. Herr, baue mit uns deine Gemeinde. Was wir sind, das wollen wir dir sein. Unabhängig von einer Organisation, unabhängig von einflussreichen Menschen. Und wir wollen auch mit keiner Organisation zusammenarbeiten. Und bei einflussreichen Menschen sind wir sehr vorsichtig. Mit denen haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht. Zuerst sehr geistlich und dann haben sie selber Spaltung gemacht. Aus irgendeinem sehr eigenen Grund. Und ich muss aber sagen, der Herr hat uns geleitet. Geleitet, getragen, 50 Jahre lang. Und was wir bekennen können, dass der Herr in dieser ganzen Zeit uns nie seinen Zustrom versagt hat. Er hat es immer gesegnet. Und er wird es weiter segnen, wenn wir ihm treu sind. Und wenn wir seine Einheit halten und wir darauf aufpassen, dass sich niemand dazwischen schiebt. Weder von außen reißende Wölfe, noch von innen jemand, der aufsteht und durch seine Lehren und Praktiken Menschen an sich zieht und davon zieht. Wir können ruhig sein, wenn wir dem Herrn vertrauen. Wir können in Frieden sein, wir können im Leben sein und völlig auf ihn ausgerichtet sein, bleiben. Wir leben durch den Herrn. Und wenn so Schwierigkeiten passieren, wir sind nicht gefeit davor, dass irgendjemand aufsteht und dummes Zeug macht. Es gibt keine Versicherung für die Einheit. Es ist ein sehr, sehr sensibles Ding, die Einheit. Es ist kein Ding, es ist die Person des Herrn. Aber sehr sensibel. Ja, wir dürfen den Geist nicht verletzen. Er fliegt davon wie eine Taube. Wir wollen den Geist einladen. Wir wollen den Geist fördern. Wir wollen das Leben haben. Und wenn wir das Gemeindeleben haben, lass uns doch im Wort gucken, wie das Gemeindeleben aussah am Anfang. Das ist auch die Praxis heute. Viel Wort, viel Gemeinschaft, viel Gebet, keine Methoden, sondern das fördert den Geist. Das bringt den Herrn in unsere Gemeinschaft. Das bringt uns mehr in das Bewusstsein, oh, ich bin ja ein Glied des Leibes. Ich bin wichtig für den Herrn. Ich will meine Funktion erfüllen. Herr, zeige mir meinen Weg. Herr, ich bin ein Glied des Leibes. Ich will mich hingeben für dich und deine Gemeinde. Ja, wir brauchen weitere Hingabe. Lobe den Herrn für die alten Recken, die Kämpfer, die schon viele Kämpfe im Gemeindeleben überstanden haben. Kämpfe. Gut, die meiste Zeit war es friedlich. Immer wieder gibt es Probleme. Aber lob den Herrn für die Geschwister und die Brüder im Geist, die rechtzeitig eingeschritten sind. Dem Herrn sei Lob und Dank für das, was er getan hat. Wir sind hier für den Herrn, für seine geliebte Gemeinde, seine Braut, die Fülle. Und wir machen ihm Freude, wenn wir die Einheit im Geist halten. Und selbst vor Mächten und Gewalten ist dies ein Zeugnis. Sehen, was Gott hier auf der Erde mit ehemals gefallenen, natürlichen Menschen macht. Das ist für sie ein Schauspiel. Für den Feind ist es eine Bedrohung. Und darum versucht er auch, uns von allen Seiten irgendwo einzugrenzen. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Wir müssen diese Grenzen auch einfach durchbrechen mal. Irgendwie. Dass das Wort zu den Menschen kommt. Dass die Wahrheit zu den Menschen kommt. Wir sind das Zeugnis der Einheit, Geschwister, für Gott, gegenüber der Welt, vor Menschen und auch vor Mächten und Gewalten. Aber zum Schluss, nicht zuletzt auch für uns. Ihr jungen Leute, ihr seid vielleicht die dritte Generation jetzt schon, ja? Lobt den Herrn, die zweite Generation, die ist auch aufgestanden, hat das Zeugnis mitgetragen. Aber jetzt ist die dritte Generation dran, die Jungen, dieses Zeugnis weiterzutragen. Wir Alten, wir haben schon unsere begrenzte Zeit nur noch. Aber ihr seid dran jetzt. Nehmt es in die Hand. Steht auf. Berührt den Herrn. Lasst euch führen. Lasst euch einsetzen. Setzt euch selber ein. Seid aktiv für den Herrn im Gemeindeleben. Führt ein gekreuzigtes Leben. Ein gekreuzigtes Leben ist jetzt nicht so eine große Sache, sondern es ist einfach immer wieder den Herrn mit hineinnehmen. Der Herr ist der Gekreuzigte. Ja, ich muss sterben, kann ich natürlich sagen. Aber praktisch sieht es so aus, dass ich mich zum Herrn wende. Du bist der Gekreuzigte. Manche junge Leute, oder viele, oder alle, haben große Schwierigkeiten mit dem Fleisch. Wir wissen, das ist nicht gut. Unzucht ist nicht gut. Das zerstört mich selbst, ja. Die Sünde der Unzucht, sagt Paulus, ist eine Sünde an meinem eigenen Leib. Aber wie kann ich denn die Sünde der Unzucht bewältigen? Durch den Gekreuzigten. Wir haben das Fleisch gekreuzigt. Durch den Gekreuzigten. Ich gebe mich in diese Wirklichkeit hinein, dass ich mit Christus gestorben bin. Das ist eine Kraft, das ist eine Macht. Die Macht des Kreuzes ist stärker als die Weisheit der Menschen. Das Kreuz ist unser ständiger Begleiter. Diese Kraft des Kreuzes, die sollen wir schon früh lernen anzuwenden und damit zu siegen. Wenn wir das in unserer Jugend schaffen, Geschwister, haben wir gelernt fürs ganze Leben. Und wir brauchen es fürs ganze Leben. Denkt nicht, dass die Probleme weniger werden. Das selbst zu verleugnen, das Kreuz zu tragen, das Seelenleben zu lassen, das ist eine Sache, das geht bis an unser Lebensende. Aber wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, wie gesagt, ihr jüngeren Leute, seid stark. Der Johannes sagte schon, ihr Jungen, ihr seid stark. Das Wort Gottes, das lebt in euch, ja. Ihr habt das Wort Gottes. Und ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt sicher schon die Erfahrung gemacht, dass der Böse überwunden wird. Weiter so. Geschwister, ihr seid die Generation der Zukunft. Der Herr setzt viel auf euch, wir auch, natürlich. Aber unsere Vorstellungen sind jetzt mal beiseite gelegt. Der Herr, der ruft die jungen Leute. Wir haben das ja im letzten Jahr und auch immer wieder neu nochmal betont. Wir sind die Gemeinde auch in der ersten Liebe zum Herrn. Und der Herr warnt in Offenbarung, in Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und alle Gemeinden sollen das ja auch hören, dass wir die erste Liebe nicht verlassen. Ephesus hat sie verlassen. Ich glaube, wir haben sie nicht verlassen, aber es ist noch entwicklungsfähig. Wie schon mal gesagt wurde, es ist noch Luft nach oben. Weil die Einheit, es ist nicht nur durch das Einheithalten gehalten, sondern vielmehr durch das aktive Aufeinanderzugehen in Liebe. Und das ist der Herr auch in uns. Wir erwarten einfach dieses Augenöffnen vom Herrn, dass wir positiv und in Liebe, dass wir miteinander in Liebe umgehen. Liebe heißt jetzt natürlich eine positive Herzenshaltung. Können wir am besten darin sehen, wie der Herr uns geliebt hat, so lieben wir auch die Geschwister. Und der Johannes schreibt ja sehr viel darüber in seinem ersten Brief und sogar, dass wer seinen Bruder nicht liebt, der ist bis jetzt in der Finsternis. Der ist bis jetzt in der Finsternis. Also wir sollten uns schon auf die Liebe des Herrn in uns besinnen. Und wer die Geschwister liebt, der ist auch gerne da, wo die Geschwister sind. Der versammelt sich gerne. Gut, im Augenblick ist es ein bisschen schwierig mit Online-Versammlungen, aber bitte, wir können immer noch Versammlung haben. Es ist schön, einander zu sehen, nicht? Nach der Versammlung, da gehen überall die Fenster auf und Geschwister gucken. Ist nett, ja. Lob den Herrn. Wir lieben einander. Und wir wollen nicht voneinander lassen. Wir halten einander fest. Die jungen Leute auch. Sie sind so schnell abgelenkt, aber wir halten sie in Liebe fest. Geschwister, was wir hier erleben, dass wir die Einheit erleben, die göttliche Einheit erleben, das ist eine unwahrscheinliche Gnade. Wir können das nicht ermessen, was für eine Gnade das ist, was der Herr uns gibt. Lasst euch ziehen durch diese Gnade. Der Herr hat schon viel getan. Er möchte noch mehr tun in uns. Und ich muss auch sagen, es war im Gemeindeleben von Anfang an eine Sache der Gnade. Nicht durch unser Tun, aktiv sein. Wir waren aktiv, klar. Aber es ist immer wieder die Gnade gewesen und wir haben viel mit der Gnade zusammengearbeitet. Der Psalmist sagt, ja, wo die Brüder in Einheit beieinander wohnen, kommt der Segen des Herrn. Leben bis in Ewigkeit. Das ewige Leben, das wir genießen, ist eine Sache, die war schon vorher da. Die ist auch nachher da, die ist jetzt da. Es ist die Gnade. Gnade hat uns gezogen, Gnade hat uns zusammengehalten, Gnade wird uns auch bis zur Reife bringen. Und wir wollen in dieser Gnade bleiben, wie Petrus auch im 1. Petrus 5, Vers 12 sagt, das ist die wahre Gnade, in der wir stehen. Geschwister, seid gewiss, das ist die wahre Gnade, in der wir stehen. Lass uns den Herrn loben für diese Gnade. Lass uns vorangehen. Und lass uns weiter diese Gnade in Anspruch nehmen.